Hallo, hallo.
Ah, da ist er ja. Hallo Jonas.
Hallo
Ich
Aaron.
höre dich, ich verstehe dich.
Ich verstehe dich auch, ich höre dich, ich kann dich sogar sehen.
Ja, das ist ja ein Ding. Moderne Technik, unglaublich. 3, 2, 1. Das ist ja ein Ding. Lass uns das nochmal machen. Zähl du
Krass,
mal.
ey.
Zähl du mal ein.
Okay, alles klar. Drei,
2,
zwei,
1.
eins.
Ja, jetzt hat's doch gepasst. Warum hat denn das gerade eben nicht gepasst?
Okay.
Was war denn das? Okay.
Oder warte, pass auf, lass uns das noch ein drittes Mal machen, weil
Okay.
ich hatte jetzt gerade das Gefühl,
Ach, jetzt hat es bei dir nicht
das
gepasst. Bei mir hat es perfekt
bei mir.
gepasst.
Okay,
Aber
drittes
ein drittes
Mal.
Mal, okay.
Zählen wir zusammen.
Ja. 3,
Drei,
2,
zwei,
1.
eins.
Das hat nicht funktioniert.
Willkommen hier bei Papas im Abflug, Anflug, Absturz.
Gut, dann trinke ich jetzt noch einen Schluck Tee, weil das könnte ein bisschen laut
Ja,
werden sonst.
ich trinke aber Wasser.
Ja, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Papas im Anflug. Ich sitze hier diesmal nicht live zusammen mit meinem Podcast-Partner Jonas, sondern er hat einen reellen Abflug gemacht und befindet sich auf der anderen Seite der Welt, würde ich fast sagen. Hi Jonas.
Hey Aaron, schön dich trotz der großen Distanz hören und sehen zu können.
Erzähl mal, wo bist du?
Ich bin gerade hier in meinem oder unserem, also in dem Hostelzimmer von Katrin und mir in Indien. Wir sind seit 9 Tagen ungefähr sind wir in Indien, im Nordwesten, in Rishikesh, einer durchaus auch westlich stark frequentierten Yoga, Disneyland, Phantasialand Stadt am Ganges. Sag ich mal.
Okay, das musst du gleich mal näher beschreiben, aber was ich mir darunter vorstellen soll.
Genau, und ich bin jetzt gerade hier, sitze ich auf dem Bett in unserem kleinen Zimmerchen, was wir hier gemietet haben, und habe versucht, also akustisch vor allen Dingen auch das Beste rauszuholen. Ja? Also jetzt ist es bei uns jetzt hier 21:30 Uhr ungefähr. Ist nicht mehr ganz so laut da draußen, aber wenn man jetzt ab und zu hupen hören sollte oder auch kratzen, manchmal laufen die Affen übers Dach. Oder auch Gewisper der Nachbarn oder irgendwelche quietschenden Türen, dann ist das einfach der Situation geschuldet, dass dieses Hostel auch relativ spartanisch ist.
Ja, ich sitze ja wieder in meinem Homeoffice neben der Straße, wo, wenn ein Auto ein bisschen schneller vorbeifährt, das unsere Hörerinnen und Hörer sehr wahrscheinlich auch mitbekommen. Von dem her, wird das kein großes Problem sein.
Ich meine, aber man könnte ja schon fast sagen, das gehört mittlerweile bei Papas im Anflug zum guten Ton. Ja, dass eigentlich immer irgendwas im Hintergrund rappelt oder quietscht oder ranfährt oder abhebt. Ja.
Ja, da sollten wir auch weiter darauf achten, dass wir in so einem Setting dann aufnehmen. Ja, Jonas, was hat euch denn geritten also wir sind in der 17. Woche, ihr seid ja dann sehr wahrscheinlich in der 18. Woche der Schwangerschaft, ja, diese Reise auf euch zu nehmen, beziehungsweise erstmal die Frage, wie geht's euch, wie geht's Katrin? Macht's Spaß?
Ja, schön auch. Und ich meine, es ist ja jetzt auch seit unserer letzten Folge echt, irgendwie habe ich das Gefühl, einfach wieder viel Zeit vergangen und es sind viele Dinge passiert. Und warum sind wir in Indien? Oder fange ich so an? Fangen wir an die wichtigsten Fragen erstmal so. Katrin geht es sehr gut. Das ist so, finde ich, auch das Wichtigste überhaupt. Ihr und ihrem Bauch geht es sehr gut. Bei mir ist es so, bei mir ist es gemischt tatsächlich. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, so, wir fliegen nach Indien, gell, so, okay, Beschützermodus und so, Reiseapotheke, was muss man vorher alles checken, damit für den Fall der Fälle einfach alles da ist, wenn es ihr nicht so gut gehen sollte und so, gell, also welche Medikamente können schwangere Frauen im Ausland, gell, so zu sich nehmen, was geht da überhaupt? Und dann sind wir angekommen und ich war erstmal 2 Tage vollkommen fertig und am Arsch. Also ich hatte erstmal einfach tierische Kopfschmerzen. Ich glaube einfach, gell, so dieses andere Kontinent, Klima, Hitze, 2 Tage Kopfschmerzen, danach war ich 3 Tage total erkältet und völlig verschnupft. Und jetzt hatte ich gerade heute auch wieder Kopfschmerzen. Das klingt jetzt einfach nicht so romantisch gerade eigentlich. Aber jetzt gerade geht's wieder. Und bei Katrin ist es einfach so, dass sie echt, ja, also so von Anfang an eigentlich, klar, sie brauchte auch so ein bisschen Zeit, um sich mit Indien wieder so vertraut zu machen. Ja klar, das Klima ist anders, die Straßenaktionen sind anders, es ist viel mehr unterwegs, es ist viel enger, es ist lauter. Ja, Leute kommen einem viel näher als in Europa und so weiter. Da hat Katrin schon auch so am Anfang so ein bisschen sich, auch wenn es für sie ist auch die dritte Reise nach Indien, sie kennt Indien, aber sie hat so ein bisschen gebraucht, um sich, glaube ich, so zu erden, um hier richtig anzukommen. Aber insgesamt ist sie echt, ja, ihr geht super. Sie hat keine Beschwerden. Manchmal zwickt es im Bauch, das ist ja auch okay.
Ja.
Und sie hat, klar, ja, sie hat aber auch irgendwie so ein gutes Gefühl dafür, wenn wir jetzt mal so unterwegs sind und durch die Straßen laufen, dass sie halt immer auch ziemlich genau weiß, wann sie eine Pause braucht. Dann ist sie auch super klar und super straight, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Dann sofort gucken, wo ist Schatten, gell, wo kann man was Kaltes trinken oder einfach ein bisschen ausruhen. Also ich bin da echt richtig beeindruckt, wie sie das so mit sich managt. Also weil es ist jetzt schon sehr anders hier in Indien. Gell? Also für uns, um die Frage noch zu beantworten, wir waren beide zweimal in Indien. Das ist jetzt unser gemeinsames drittes Mal in Indien und wir haben einfach in den letzten Jahren eine Liebe, würde ich sagen, entwickelt zu diesem Land und haben gedacht, bevor wir jetzt ein Kind bekommen und es dann auch wirklich da ist, nutzen wir den vierten, fünften Monat, also so dieses Zeitfenster, um so eine Reise nochmal zu machen für 4 Wochen.
Ja, ich wollte sozusagen diese Reise als Anlass nehmen, um ja im Prinzip wieder so einen Ausblick zu machen, wie zeigt man dann später seinem Kind die Welt? Also in Hinblick darauf, dass als ich ein Kind war, wir sehr, sehr, sehr viel unterwegs waren und auch im Ausland zeitweise gelebt, würde ich nicht sagen, sondern eher gehaust haben in Griechenland und Türkei. Wir waren auch in Indien mal, als meine Schwester gerade 2 war, ich war 7. Ja, ich hatte ja schon mal erwähnt, so Hippie veranlagte Eltern und da habe ich mich, dadurch, dass ich jetzt in meinem Erwachsenenalter, was das anbetrifft, doch wesentlich ruhiger geworden bin und irgendwie nicht so die Sehnsucht verspüre und trotzdem aber dieses wertvolle Gut, was ich in mir trage durch diese Reisen und durch diese Erlebnisse als Kind, total davon erzähre oder ja, das ist mir sehr viel bedeutet. Ja, deswegen frage ich mich eben, wie man das so aufbaut, dass der Horizont des eigenen Kindes auch erweitert wird und geweitet werden kann.
Ja. Ja, ich finde das ein total schönen Punkt, den du da ansprichst. Also ich werde jetzt auch direkt neugierig, weil ich weiß schon, dass du als Kind auch in Indien warst. So Griechenland habe ich auch noch so dunkle Erinnerungen. Türkei ist mir jetzt gar nicht so richtig. Also ist mir jetzt. Ja, also bei mir kommt jetzt eher so, interessiert mich jetzt gerade, gell? So wenn du sagst, du warst 7, also Türkei, Griechenland und so. Was du erlebt hast, finde ich ein sehr spannendes Thema. Also total. Also Kinder und Reisen. Also und also genau das Gleiche ist halt hier auch ganz stark. Also hier Rishikesh, habe ich ja schon angedeutet, ist, meinte ich so ein bisschen mit Fantasie an Disneyland. Also es ist eine total schöne Kleinstadt am Fuße des Himalaya. Der Ganges, der große heilige Fluss Indiens, kommt so aus den Bergen, ist noch sehr klar. Ja, und man hat sozusagen den Ansatz der Berge, also noch nicht der Himalaya, nicht das fette Ding jetzt so, aber da so langsam. Das ist auch vom Klima noch ganz schön. Und du hast ja einerseits so, klar, das indische Leben und trotzdem ist es so, dass es hier wahnsinnig viele Yogaschulen gibt und Meditationskurse und so. Also es ist schon so eine kleine Metropole für Leute aus dem Westen. Also man hat hier halt auch, ich glaube, aus allen Nationen Menschen, die herkommen und irgendwie auf eine Art hier Kurse machen wollen oder sich selbst finden wollen oder einfach nur chillen wollen, entspannen wollen und so weiter. Und eben auch, man trifft hier tatsächlich, also wir haben jetzt schon einige Paare getroffen mit kleinen Kindern aus Europa. Also waren vor allem europäische Pärchen, ich glaube aus Tschechien, aus England, also ganz genau weiß ich es nicht, aber so ein bisschen haben wir zum Teil auch Kontakt aufgenommen und dann waren da die Kids, die waren immer so ungefähr so 3.
Ja.
Und älter. Also wir haben eine Familie gesehen, die hatten, glaube ich, 5 Kinder. Und da war schon, ich denke, da war so von 2,5 bis so 14. Und das fand ich schon immer faszinierend. Also in diesem indischen Kontrastleben mit alles passiert gleichzeitig und es ist laut, dreckig, bunt, die Kühe sind da, die Affen sind da und irgendwie der Verkehr kollabiert permanent. Und Und dann siehst du da, naja, Leute aus unserem Kulturkreis, die mit ihren Kindern hier Zeit verbringen.
Ja. Ja, wir waren damals in Südindien eher. Und nur beim Ankommen und Abreisen, damals noch Bombay, heute Mumbai, und da sozusagen in diesem eher Stadtleben, da sind wir aber auch ganz schnell raus, weil das war eine ziemliche Überforderung. Also habe ich noch so dunkle Erinnerungen. Ich kann mich da an Busfahrten erinnern, die kurios waren. Und dann sind wir eher im Süden und dann so waren wir in Dörfern und sind ja immer so in Wochenabschnitten, 3 Monate insgesamt waren wir da, sozusagen von Dorf zu Dorf gezogen. Es war gerade ein recht lautes Auto hier bei mir. Diese ganzen anderen Reisen waren größtenteils davor. Danach war, glaube ich, nur noch einmal eine Griechenland-Reise. Und dann ist das auch, in dem Zeitraum, in dem wir uns kennengelernt haben, da hörte das dann auch auf. Da waren dann meine Eltern noch endgültig getrennt. Meine Mutter alleine hat dann solche Reisen mit uns dann nicht mehr gemacht. Und Reise trifft es auch manchmal gar nicht so richtig, weil heute würde man Work and Travel sagen. Meine Eltern eigentlich auch in der Regel jetzt in Indien ausgeklammert, aber in Griechenland auch gearbeitet haben als Saisonarbeiter, um ein bisschen Geld zu verdienen, Erntehelfer und so weiter. Und dadurch habe ich da natürlich jetzt kein touristisches Leben kennengelernt, sondern wir waren dann schon irgendwie Teil von Communities und eben auch anderen Ausländern, die da eben zum, ja, Mischung aus Chillen und Arbeiten und aus ihrem Land aussteigen wollend, sich dann in vor allem in Griechenland aufgehalten haben. In der Türkei waren wir nur einmal oder zweimal. Das war nicht so geeignet für diesen Lebensstil. Das war Griechenland damals wohl mehr. Da haben wir auch, waren wir eng befreundet mit einem englischen Pärchen, die auch in einem Transit gelebt haben, in einem Bus, und dort eben dann immer so kleine Jobs gemacht haben, um sich eben über Wasser zu halten. Aber in Indien habe ich eigentlich die genauesten Erinnerungen, weil das so eine andere Welt war. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir in so einer kleinen Hütte gewohnt. Da waren mehrere Hütten, wir waren off-season, also da waren eigentlich kaum andere Touristen. Und die Frau, der das gehört hat, die ist immer mal wieder da durch und hat Leuten diese Anlage gezeigt oder diesen Garten gezeigt. Und die Erinnerung, die mir am präsentesten ist, ist, dass sie plötzlich mittendrin im Reden und im Laufen innehielt und so ein bisschen in die Hocke gegangen ist und einfach gepinkelt hat, während sie weitersprach mit der Person, mit der sie da war. Und yeah. Ich meine, ich war 7, saß da irgendwo auf der Veranda und war etwas irritiert von der Situation. Und das ist so eine, ja, einfach so ein Bild, was ich da im Kopf habe, diese indische Frau im Gewand, die dann einfach im Stehen, während sie weiterredet, da pinkelt. Also überhaupt, Toilettengeschichten, das war in Indien auf jeden Fall was ganz anderes. Also es war alles in 18, das war 89. Also wir sind dann am Tag des Mauerfalls sind wir zurückgekommen. Krass. 1989. Auf jeden Fall spannend, sich zu überlegen, ob man da als dann kleine junge Familie solche Reisen machen wird und das ja auch auf sich nehmen möchte. Es waren ja auch oft riskante Situationen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich meine, das finde ich jetzt interessant. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an die Vorgespräche? Also wie haben deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, also wie wurde das eingeleitet, dieses Ding so, hey Kinder, du warst wie alt, 7 oder was? Mhm. Deine Schwester war 5 oder wie?
2.
2, eigentlich 2.
Du bist 5 Jahre jünger.
Genau, 2. Also, weißt du, wie kann ich mir das vorstellen? 1988, nee, 89 dann, ja, Kinder, ja, jetzt, wir fahren jetzt nach Indien, wie war das? Erinnerst du dich daran oder war für dich einfach so plötzlich, wenn du dich erinnerst, bumm und du bist in Indien, wachst da auf und hängst am Strand?
Nee, das hatte schon eine Vorgeschichte, allerdings nicht, dass ich irgendwie gefragt wurde, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Also meine Mutter war als junge Frau, also bevor sie meinen Vater kennenlernte, in Indien und Sri Lanka und hat da immer von geschwärmt, von dieser Zeit und diesem Land und dieser Energie und auch das, das geistige Futter, was man da bekommen kann, um es so zu formulieren. Und woran ich mich erinnern kann, ist, dass, also meine Mutter hat eben darauf gedrängt, so auch um die Beziehung zu meinem Vater wieder. Das war immer so die Taktik, in Anführungsstrichen, weil im Ausland haben sie sich in der Regel viel besser verstanden und waren mehr ein Team als im Alltag zu Hause. Und das war so ein bisschen irgendwie nochmal ein Rettungsversuch für die Familie. Und allerdings dann auch tatsächlich der letzte. Und ich weiß nur, dass mein Vater das eigentlich nicht wollte. Und schlussendlich haben wir in Deutschland die Zelte abgebrochen. Wir wussten, danach gehen wir in andere Regionen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir vorher gelebt haben. Danach sind wir dann eben in nach Rheinland-Pfalz gezogen. Durch irgendwelche Kontakte, die man zu freien Schulen geknüpft hatte oder zu Menschen, die mit der freien Schule dort zu tun hatten. Ich hatte natürlich auch wie jedes Kind meine Spielsachen und ich hatte ein bisschen Playmobil, ein bisschen Lego, Comics und dann hieß es irgendwie, ja, die können wir nicht mitnehmen oder es wird irgendwie schwer, die Sachen einzulagern. Und dann kann ich mich eben erinnern, dass wir in Frankfurt, da ist irgendwo ein großer Flohmarkt, dass wir da einen Flohmarktstand gemacht haben und die Sachen verkauft haben. Und okay. Mir wurde später dann erzählt, ja, ich wollte irgendwie meinen Beitrag leisten, aber so in meiner Gefühlswelt irgendwie kann ich mich erinnern, dass ich es nicht mochte, dass die Leute da angefangen haben, mein Playmobil durchwühlen und die Sachen mitzunehmen. Also ich verbinde damit eher am ersten Schritt so ein bisschen Verlust von meinem Spielzeug und im zweiten Schritt dann ja dieses, wie gesagt, in diese komplett andere Welt kommen und die, ich war ja 7, ich war wohl auch in so einer frechen Phase, ich habe dann häufiger die Leute da vor Ort auch ein bisschen geärgert, da gibt es auch eine Geschichte, wo die Reis getrocknet haben auf so großen Matten auf dem Dorfplatz, ich hingegangen bin und habe da Wasser drauf geschüttet. Weiß nicht, ob ich dachte, die Sachen müssen jetzt gewaschen werden oder ob ich die einfach ärgern wollte. Auf jeden Fall gab es ein riesen Geschrei und ich musste da auch irgendwie so eine kleine Strafarbeit dann machen, denen helfen, das wieder zu wenden und dass das eben trocken wird. Ja, das sind so Erinnerungen, die ich daran habe, die man könnte übrigens auch noch fragen, jetzt um einen kleinen Break zu machen, mit Schulpflicht. Also ich war schon schulpflichtig, ich bin auch vorher in Berlin eingeschult worden. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter das gedeichselt hat, aber ich glaube, offiziell wurde ich zu Hause unterrichtet. Wir sind ja von August bis November gefahren, also ein bisschen über die Sommerferienzeit hinaus. Und ich bin danach dann auf eine freie Schule gegangen. Also vielleicht war das dann irgendwie der Deal, der da gemacht wurde und bin dann dort in die zweite Klasse, glaube ich, gegangen.
Und ich meine, wenn du jetzt, also, okay, das sind jetzt so Momente und diese Vorgeschichte, okay, deine Eltern, der Versuch, irgendwie die Beziehung vielleicht nochmal zu kitten oder zu inspirieren, irgendwie durch Indien. Was für ein Gefühl hast du zu diesem Indien aus deiner Kindheit? Also, was ist da emotional? Was passiert da bei dir? Passiert da was? Oder sind das jetzt diese Bilder, die du da hast? Also, was empfindest du bei, wenn du in Indien, was geht da bei dir ab? Also ich sitze ja jetzt hier gerade in Indien.
Ja, das ist eine sehr schwere Frage.
Kann sein, dass auch nichts abgeht, gell? Ich meine, berührt ja offensichtlich auch einige Punkte, merke ich. Also wenn du so erzählst, berührt das Thema deiner Eltern. Also auch, gell, wie du es auch eingeleitet hast, das war ja der Versuch deiner Eltern irgendwie, gell, im Ausland, da geht es uns irgendwie besser und so. Also das ist ja dann, also nicht nur Indien, sondern ist dann die Thematik deiner Eltern, dann so eine krasse Weltreise, schon als 7-Jähriger. Mit deiner kleinen Schwester, Mumbai deutest du da an, dann so ländliche Regionen, also hast du da irgendwie, also genau, würde mich interessieren, ist das eher was Ungutes, was du, oh, wo du merkst, oder ist es was Schönes, eine Sehnsucht?
Nee, eine Sehnsucht ist es nicht, also, aber es ist auch nicht negativ, also es ist eine Mischung aus, weil ich habe ja die Entscheidung nicht selbst getroffen, dorthin zu fahren, jetzt im Gegensatz zu dir und zu Katrin.
Ja, genau.
Das ist ein entscheidender Unterschied, denke ich. Und trotzdem war das sehr beeindruckend und sehr prägend dann auch für meine spätere Kindheit, die dann noch danach kam, dieses Erlebnis zu haben. Also wie ein, im Prinzip wie ein Abenteuer, was aber komplett losgelöst vom Alltag und von der eigenen Entwicklung ist oder war. Und nee, so genau kann ich dir nicht sagen, was das gefühlstechnisch mit mir ausmacht. Also immer wenn ich Indien höre, also den, allein wenn das irgendwie erwähnt wird oder irgendwie in den Nachrichten erscheint, dann ist da eine gewisse Nähe oder eine gewisse Vertrautheit. Also es ist mir eben nicht fremd. Und ja. Habe auch direkt irgendwie eine Art Körpergefühl dazu. Also die Luft, die Wärme, ja. Die Gerüche, irgendwie ist das so ein vertrautes Gefühl.
Ja, nee, krass. Ich finde es total spannend, was du erzählst, Aaron. Also ich meine, du hast mir das auch, ist jetzt nicht ganz neu für mich, aber jetzt, wenn du so ins Detail gehst, dann merke ich, wird mein Interesse geweckt. So, gell? Also weil, wie du schon sagst, Katrin und ich sind jetzt, wir sind freiwillig hier, also wir haben uns dazu entschieden, hierher zu kommen. Und ich meine, man muss dazu sagen, unser Kind, was in Katrins Bauch jetzt im fünfter Monat, heute hat Katrin zum ersten Mal gesagt, krass, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Woche ich bin. Vorher war das immer so krass abgezählt, gell? 5 plus 6, 7, nee, 3 plus 1, also weißt du, was ich meine, gell? Also sozusagen, jetzt rede ich mich hier im Teufelskreis. Nee, aber das war in Deutschland so, ich weiß genau, welcher Tag gerade und so. Und jetzt in Indien verändert sich das Zeitgefühl. Und wir haben natürlich frei, wir arbeiten nicht, gell? Es ist warm. Man gleitet hier so, wir gleiten hier so durch diese wahnsinnig warmen, bunten und genau, was du beschreibst, die Gerüche, das ist ja alles da, gell? Die Kühe sind hier überall, an jeder Ecke. Also es ist eine sinnliche Schlacht. Es ist also im Vergleich zu, ja, jetzt wo wir herkommen, dörflicher Bereich in der Nähe von Köln, ist das hier das Wunderland. Also es ist Magic. Es ist einfach, und wir sind ja jetzt noch nicht mal in dem Indien, wo du gerade angedeutet hast, dass du warst, also Südindien, irgendwelche Dörfer. Wir sind hier in einem total westlich geprägten, nordwestlichen, total Europa vertrauten kleinen Städtchen, ja? Also wo man natürlich Indien spürt, aber wo man halt auch ganz viel Westen spürt. Und naja, und wir sind jetzt hier, wir wollten hier hin und unser Kind, das kann ja noch gar nicht entscheiden. Also ist ja noch nicht, gell? Es ist ja dabei, es ist jetzt, also gell? Es ist ja schon da. Und wir haben jetzt entschieden, wir nehmen es mit. Und das war, wir haben das ja vorher auch gut überlegt oder haben abgewogen und hatten manchmal auch kurz Zweifel, ist das jetzt überhaupt, gell? Sollten wir es lassen, sollten wir warten, bis das Kind vielleicht 3 Jahre alt ist und dann zusammen hierhin zurückkommen, so wie deine Eltern dann irgendwie auf eine Art. Und wir haben uns entschieden, es zu tun und ich glaube schon, dass das auch jetzt schon eine Prägung mit sich bringt. Also nochmal anders als mit 7 oder mit 2. Aber klar, gell, ich meine, das ist so eine andere Umgebung. So viele Impulse kommen hier von außen. Das ist nicht wie, also das ist allein akustisch, was hier akustisch abgeht jeden Tag. Ob die Hare Krishnas vorbeilaufen und laut singen, ja, oder dann da hinten jemand von Shiva erzählt. Oder also du hast hier so viel spirituell religiös auch aufgeladene Musik, die dir tagtäglich irgendwo begegnet. Das ist ja physikalisch dann auch nachweisbar. Das sind ja Frequenzen, die auch den Bauch berühren und sozusagen, gell? Oder die Gerüche, die Katrin wahrnimmt, die dann auch gelegentlich sich abschirmt, weil, also ihre Nase ist gerade super sensibel. Mhm. Und das ist halt in Indien schon auch echt, also zum Teil Katrin sagt so, boah, Jonas, boah, das geht, boah, ist das übel hier, das geht gar nicht. Und ich so, so alles cool, was ist denn los? Und sie riecht da Frequenzen im Geruchsspektrum, die ich nicht wahrnehme und die aber für sie krass sind. Also nicht immer nur schlecht, aber einfach extrem. Und das hat ja irgendwie auch dann, also das hat ja eine Verbindung zu dem Baby. So. Also ich glaube, dass dieser Monat, ich finde es, also wir haben beide das Gefühl gerade, dass es total stimmig ist. Wir genießen das immer mehr, je mehr wir sozusagen hier auch entspannen. Und dass unser Baby dabei ist, das freut uns gerade auch irgendwie total, dass wir so, und das ist ja ein Teil von, also für uns ist Indien so ein, schon so ein Sehnsuchts, also wir fühlen uns hier sehr wohl und teilen das ja auf eine Art jetzt schon mit unserem ungeborenen Kind. Das Kind kann dann vielleicht auch mit 3 schon sagen, boah Leute, Indien geht gar nicht. Ich war da schon mal irgendwie vor der Geburt. Ja, dann ist es was anderes. Aber jetzt können wir noch, wie deine Eltern auf eine Art ja auch, eine Entscheidung treffen und sagen, hey, wir fliegen da jetzt hin und nehmen euch mit. Und ich würde mir genau das, was du beschreibst, tatsächlich, also Katrin und ich haben da auch schon drüber gesprochen. Und wenn du dann halt gerne auch noch so coole Eltern siehst, und man sieht hier schon auch ein paar echt coole Eltern, wie ich finde, also wo du das Gefühl hast, die sind hier, die haben ihr Kind dabei oder ihre Kinder. Und bei all den Eltern, die ich jetzt bisher gesehen habe, die so aus dem Westen kamen, und kleine Kinder dabei hatten, hatte ich immer das Gefühl, hatte ich ein gutes Gefühl. Also es war so die Art und Weise, wie das Kind frei spielen konnte und trotzdem war so eine Aufmerksamkeit da, so eine Präsenz vom Vater oder von der Mutter. Ja, so ein Aufpassen, aber nicht so ein, also nicht so ein Gluckending, sondern so eine, einfach so ein Beobachten und gleich hast du das Gefühl gehabt, krass, also ich spreche jetzt vor allem von so einem dreijährigen Mädchen, was ich gestern beobachtet habe, auf den Treppen zum Ganges, die dann so ganz offen und frei mit den indischen Kindern angefangen hat, da zu spielen, Wettrennen zu machen und die Sprache war vollkommen egal. Und da habe ich gedacht, boah, also wenn uns das auch möglich wäre und unser Kind natürlich, wenn es dann drei ist, auch Bock dazu hat. Also in meiner Fantasie würde ich mir, kann ich mir das als total schön vorstellen, das zu machen tatsächlich. In irgendeinem Rahmen natürlich, es muss natürlich auch finanziell funktionieren und so, aber ich fände es total schön, hier nochmal hinzukommen mit einem dreijährigen Kind, was schon auch einiges kann, ja, und auch sehr seinen Willen ausdrücken kann und sagen kann, ey, nee, da, nee, oder dahin will ich. Und dann eigentlich so eine Art Begleiter, Spielgefährte zu sein, der sagt so, hey, wir zeigen dir einfach mal so ein bisschen was ganz anderes im Vergleich zu Europa. Also das hat, da denke ich halt, wenn ich die Kids hier so sehe, dann denke ich mir, boah, was müssen die lernen? Was müssen sich da für Synapsen verknüpfen? Weißt du?
Ja.
Also so, einfach was die Andersartigkeit angeht. Es ist so anders hier.
Ja, das meine ich ja auch mit wertvollen Erfahrungen und ein gewisses Gut, was in mir drinnen steckt, indem ich das konserviert habe in meiner Kindheit, bei allen auch negativen Erfahrungen, die man so gemacht hat, oder halt, wie gesagt, auch Abenteuer. Also rückblickend Abenteuer in der Situation, dann wirklich auch gab beängstigende Situationen, wo wir uns verloren haben, weil der Zug einfach losgefahren ist. Und damals gab es ja, wie gesagt, noch kein Handy und kein gar nichts. Und mein Vater mit meiner kleinen Schwester, glaube ich, kurz raus wollte, um einen Tee zu holen. Und meine Mutter und ich waren noch im Zug. Und dann fuhr halt der Zug einfach los. Da, also ohne Signal, ohne irgendwas. Meine Mutter hat auch natürlich ein bisschen Panik geschoben und hatte dann geplant, auszusteigen und die Station zurückzufahren. Und als wir dann ausgestiegen sind, kam mein Vater mit meiner Schwester auf dem Arm so locker hingeschlendert. Und für den war das gar kein Problem, weil er ist halt hinten auf den Zug drauf gesprungen, als er losgefahren ist. Und er war ganz entspannt. Und ja, dann waren wir wieder zusammen. Also es ist nochmal gut gegangen, aber das war auf jeden Fall... und das ist jetzt nicht so, dass nach 5 Minuten die Station kommt, sondern es war, glaube ich, über eine Stunde Fahrt bis zur nächsten Station. Nur das als kleine Anekdote noch. Meine Schwester wurde von einem Hund gebissen,
krass, ey.
Der danach dann umgebracht wurde von den Dorfbewohnern, weil der halt ein Kind gebissen hat. Und sie musste halt da ein bisschen versorgt werden, aber auch da ist nichts Schlimmes passiert. Also meine Schwester wird es, glaube ich, anders sehen, aber so rückblickend, das sind so Sachen, die wir da auch erlebt haben, neben dem paradiesischen Naturereignis, was einem die ganze Zeit umgibt. Woran ich mich auch erinnern kann, ist, dass ich immer aufgefallen bin, als der blonde Junge, damals war ich noch sehr blond, da gibt es Fotos von mir, und meine Schwester auch, so blonde Löckchen, und dass man halt immer eher betrachtet wurde, als das mit uns interagiert wurde, weil das halt nicht üblich war, dass Weiße dort durchs Land gezogen sind, sozusagen.
Also guter Punkt. Kenne ich, ist auch hier so tatsächlich, bisweilen trotz Disneyland, Phantasialand, Yoga, Magic, World, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Also sage ich deswegen auch, weil wenn das hier nachts wird, dann hast du halt hier schon, du hast hier wahnsinnig viele Cafés. Weißt du, so Kneipen gibt es hier nicht, weil Alkohol ist in Indien irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, ob es verboten ist. Jedenfalls ist es nicht so, man sieht hier keine Leute trinken, was ich auch sehr angenehm finde. Also hier gibt es keine Leute, die Bier trinken oder Wein, oder hier gibt es keine Besoffenen. Zumindest nicht jetzt, wo ich gerade hier bin. Gell? Es gibt auch, ich weiß, dass auch in Indien Alkohol ausgeschenkt wird, aber es hat nicht diese Präsenz wie in Europa, wie in Deutschland. Und dann hat man hier halt so, gell, so eine, natürlich für die Touristen, für die indischen Touristen, aber hier kommen ganz viele indische Touristen, das darf man immer nicht vergessen. Tourismus heißt nicht, in Indien kommen die ganzen Europäer, nee, da kommen die ganzen Inder. Also das ist auch, gell, Nordindien ist gerade Rishikesh, Himalaya, hier gibt es viele heilige Tempel in der Nähe und so weiter, kommen eben auch ganz viele Menschen aus Indien hierhin. Und dann hast du halt zum Teil nachts so Lichter, Leuchtreklamen oder so Lichterketten und so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen nice alles und so. Und deswegen kommt mir dann die Assoziation Disneyland manchmal. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, was du meintest mit dem, der spannende Punkt mit dem, ja, du fällst auf oder ihr seid aufgefallen, dann im ländlichen Bereich vor allem, als blonde Europäer, Kinder. Genau, das habe ich am Anfang ja auch mal gemeint. Also wir sind hier nicht im Indien, wir sind hier nicht in der absoluten Provinz, im Dorf, im Dörflichen, das kenne ich auch, aber von einer anderen Reise. Und es ist eine Kleinstadt und trotzdem hast du hier aber, und das ist natürlich im Vergleich zu den 80ern, ist, glaube ich, der Verkehr nochmal krass gewachsen. Ja, also du hast hier so viele Motorräder und so viele Roller, so viele LKWs, Busse und die alle halt hupen. Und hupen ist in Indien ja nicht wie in Deutschland, dass man nur hupt, wenn irgendwie das Ende der Welt angetreten ist, sondern hier hupt man einfach immer, weil es ist wie ein Signal, ich bin da. Und wenn ich nicht hupe, bin ich nicht da. Also hupe ich. Deswegen ist es hier schon sehr laut. Und dann ist es auch noch dieses sehr aufgeladene Spirituelle hier. Das heißt, du hast halt auch, du hast die Koexistenz hier von Verkehrslärm, von spirituellem Lärm, will ich jetzt nicht sagen. Also, weil das ist auch zum Teil sehr, sehr schön. Hier wird sehr schön gesungen, getrommelt, gell? Irgendwelche Instrumente gespielt. Das ist wie so eine Kakophonie. Du hast die Maschinen, dann gleichzeitig sind Baustellen hier Zementmischer und dann wird irgendwo auf Metall geklopft. Dann hörst du die Hunde ausrasten. Es gibt unglaublich viele Straßenhunde, die alle total nett sind. Aber, was du auch gerade meintest, gestern sind wir einem Hund begegnet, der extrem gesabbert hat und total anhänglich war. Und da hat Katrin sofort auch die Reißleine gezogen und gesagt, ich will hier sofort weg. Einfach Geld, hier mal Tollwut und so. Mhm. Und dann sind wir auch sofort da verschwunden. Der Hund ist uns dann auch nicht gefolgt. Aber sozusagen, also um an dem akustischen Faden dran zu bleiben, also Hundegebell, Affengekreische, Baustellenlärm, die Kakophonie der verschiedenen Automobile und Roller, der Gesang, die Spiritualität, dann auch mal eine Kuh hin und wieder, die sich auch Gehör verschaffen möchte. Dann die indische Bevölkerung, also auch die Sprache, die einem ja auch erstmal fremd ist, das Hindi. Und das zum Teil auch sehr laut und dann wird debattiert irgendwie. Und also das alles zusammen. Am Anfang fand ich es super krass und dachte, wie soll ich hier schlafen? Mittlerweile man hat sich eigentlich dran gewöhnt. Jetzt gerade ist es leiser, jetzt ist Abend. Wollte ich auch an der Stelle noch sagen, es könnte sein, Aaron. Also manchmal flippen mir die Hunde noch nachts aus, deswegen Hundegebell wären, also das ist einfach nur die Hunde. Und das Internet könnte tatsächlich zwischenzeitlich mal kurz den Geist aufgeben. Nur, dass du das alle da draußen das wissen, dann machen wir einfach, dann muss ich neu anschließen hier sozusagen, dann geht's weiter. Und jetzt, um den ganz großen Bogen zu schließen, also Indien lauter als damals, nehme ich auf jeden Fall an, im Vergleich zu den 80er Jahren. Wobei hier auch die ersten E-Roller und E-Autos auftauchen, merkt man hier oben. Das ist dann ganz erschreckend, wenn ein Auto an dir vorbeifährt und leise ist.
Ja.
Ist ja in Europa, in Deutschland ist das ja schon seltsam, aber in Indien ist es fast wie ein UFO. Also ein Auto, was kein Geräusch von sich gibt, ist hier so, what? Genau, und jetzt um den Punkt zu treffen nochmal ganz, also weil auch nach Rishikesh viele indische Touristen kommen, die auch aus der Provinz zum Teil kommen, wo sie keine Westleute treffen, haben wir hier auch immer wieder die Situation, vor allem Katrin als europäisch weiße Frau, also gell, hellere Haut, sagen wir es einfach mal so, dass sie das immer wieder erlebt, dass halt da Leute vor ihr stehen bleiben wirklich und einfach wirklich glotzen. Also nichts tun, einfach glotzen. Und das ist dann zum Teil auch wirklich unangenehm und man muss sich dann überlegen, wie man damit umgeht.
Du hast vorhin gesagt, wenn das dreijährige Kind dann Bock drauf hat, trotzdem unterm Strich, bleibt ja das auch ein Alter, in dem die Erwachsenen dann doch die Entscheidung treffen.
Ja, du hast recht.
Und das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, das ist ja alles jetzt in die Tüte gesprochen oder wie man das sagt, also noch so weit weg und das wird die Zeit ja dann zeigen, aber so, wenn man sich da hineinversetzt schon, wie viel will man vermitteln, auch in der Zeit, in der das eben noch möglich ist, keine Schulpflicht und so weiter, wo einfach noch ein bisschen Freiheit da ist, wo man, vorausgesetzt, man kann es sich finanziell leisten, eben auch die Möglichkeit hat, diese Eindrücke zu vermitteln. Und also in den letzten 20 Jahren habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich Europa sehr wohl und hier gibt es auch noch ganz viele spannende Bereiche oder spannende Länder auch zu bereisen. Und auf der anderen Seite ist halt nichts dann so ein kulturelles Erlebnis oder ein großer Kontrast wie eine Reise zum Beispiel nach Indien oder mich würde auch Nepal interessieren oder eben auch Länder eben in dieser Region. Hast du da irgendwie schon ein Gefühl dazu, wie weit man gehen kann?
Ich glaube, man kann sehr weit gehen. Und ich glaube, grundsätzlich kann ich da nur zu sagen, also ich finde es total super. Ich finde es großartig. Also es hängt ganz stark aber auch von davon ab, wie die Eltern das Also erstmal, wie die Eltern miteinander sind. Das, also das, was du jetzt ein bisschen andeutest, auch mit deinen Eltern. Ja, so, also eine gewisse Schwierigkeit vielleicht in der Beziehung, kann ich mich ja nur anschließen. Ja, auch bei meinen Eltern war relativ früh, die waren sehr jung, als sie mich bekommen haben. Und da war schon sehr früh, auch, die hatten auch eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen, keine Frage. Aber sehr früh hat sich abgezeichnet, dass auch gewisse Herausforderungen auftauchen in der Beziehung. Und Komplikationen, und das hat ja auch dazu geführt, in meinem Fall, dass sie sich dann getrennt haben, schon als ich 3 war ungefähr. Also ich glaube, dass ich will damit sagen, dass wenn man das tut, wenn man also jetzt aus Europa kommt, aus so einem, ja, aus so einer ja sehr wohlhabenden Hochburg, sage ich mal, gell? Also so von der Krankenversicherung über den Straßenbau, über das Reglement von allem, alles ist durchgetaktet, alles ist super safe, alles ist klinisch getestet und so weiter, was ja ein Riesenluxus ist und auch ganz toll ist in vielerlei Hinsicht, wenn man ein Kind bekommt in so einer Welt, weil man einfach überall, ja, man kann zum Kinderarzt gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Man bekommt Kindergeld und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man dann aber dann diesen Sprung machen möchte in so ein, wir gehen mit dem Kind auf Tour, dann ist, glaube ich, ganz entscheidend ist die Verbindung zwischen, also in unserem Fall jetzt, zwischen ihr und ihm. Also in dem Fall wäre es ja Katrin und mir. Und wenn das wackelt, dann halte ich das für keine gute Idee. Wenn wir das aber schaffen, und wir sind jetzt seit 11 Jahren zusammen, und wir sind schon auch durch einiges durch, ja, durch einige Höhen und Tiefen und haben uns auch mal verloren, wiedergefunden und so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass unser Kind kommt bald. Wir haben jetzt den Indien-Bezug. Es gibt ja 1000 andere Länder, wo man Bezug zu haben kann. Bei uns ist es speziell Indien. Ich würde es meinem Kind gerne ermöglichen. Aber dafür brauche ich eine Stabilität mit mir und mit meiner Partnerin. Weil sonst ist das, was du beschreibst, damit, boah, mit dem, ist ja für mich jetzt auch krass faszinierend, da Südindien, irgendwelche Dörfer und Reis und, also es ist ja, das hat für mich auch was neben dem, vielleicht fragwürdigen, hat es auch was total Anziehendes. Also so, boah, auch die Eltern, die sich sowas trauen. Ende der 80er Jahre kommen wir von jetzt nach Indien und tun das einfach. Dann hat er so schnell so viele Ängste und, oh ja, nee, da kommt bald die Schule, gell, und, ach komm, und die Oma sagt sowieso, bleib lieber zu Hause. Also, weißt du, und gleichzeitig, Aaron, wenn die Verbindung steht und wenn man zu zweit, und deswegen spreche ich gerade nochmal von diesem kleinen Mädchen von gestern. Ich glaube, dass die Eltern, ich glaube, die kommen aus Tschechien. Also ich habe es ein bisschen gedacht, es könnte so vom Akzent sein. Und einfach so die Wahrnehmung, wie die so waren, wie die miteinander waren, er und sie, sie und er, wie deren Kind, wie selbstständig die schon war, super smart mit 3, der mir dann nochmal in so einem Café getroffen, da hat die meine Schuhe versteckt. Ganz clever, super geil. Also ich dachte, boah, das ist ein cooles Kind, finde ich ein spannendes Kind, interessiert mich, total wach, ja, ganz eigener Kopf. Und dann haben wir aus der Ferne so beobachtet, wie sie zu ihren Eltern geht und mit denen so diskutiert. Weißt du, was sie so für Wünsche hat und wie die Eltern dann so, und dann aber auch das Thema halt, wann kommt die Grenze, wann nicht. Und da hatte ich insgesamt, bei diesem Paar mit dem Kind hatte ich einfach ein super Gefühl und dachte, ach cool. Also, was jetzt davon Projektion ist, sei mal dahingestellt. Aber da, das mich berührt es. Ich stelle mir das einfach total schön vor, wenn das Kind in dem Alter, was du schon beschrieben hast, ohne Schulpflicht sowas wahrnehmen kann. Und Indien ist einfach, und Indien hat sich natürlich seit den 80ern krass verändert. Aber trotzdem, hier ist so vieles so unmittelbar, so gleichzeitig, so ungefiltert. Keine Ahnung, ich beschreibe mal vielleicht eine Situation, die das etwas verdeutlicht, die auch nicht unbedingt schön ist, aber die trotzdem für mich in den letzten Tagen so Indien nochmal krass hat. Also das war für mich so eine Situation, wo ich dachte, krass, das ist Indien, das ist nicht Deutschland. Und zwar sind Katrin und ich, waren shoppen, wir haben so ein bisschen geguckt nach schöner Kleidung, auch für Katrin jetzt, wo der Bauch einfach größer wird. Was auch gerade total schön ist, weil Katrin hier gerade schöne Kleidung findet, wo sie sich auch total wohl mitfühlt und einfach auch immer schöner wird. Also ich merke gerade so, krass, das tut ihr voll gut. Schöne Kleidung, weißt du, so, sie entspannt sich. Jedenfalls waren wir sowas am Einkaufen, wollten dann zurück. Und weil in Rishikesh gibt es so eine Brücke über den Ganges und die ist aber schon seit einem Jahr inaktiv. Die muss neu gemacht werden, das heißt, man kann nicht mehr über die Brücke. Man muss jetzt mit der Fähre fahren, mit so einer kleinen Holz, mit so einem Holzboot, mit so einem Fährmann und so. Und da kann man dann drauf und... Genau, und wir konnten aber nicht sofort, und ich bin dann, also muss dann zu so einem Ticketschalter, quasi Richtung, muss die Felsen so runter, und dann kommt der Strand, und dann gibt es so eine kleine Holzhütte, und da kann man dann so Tickets für diese Fähre kaufen. Und da laufen aber ganz viele Inderinnen und also alle laufen da. Da treffen sich die Spirituellen, die Alten, die Jungen, die Kinder. Natürlich gibt es da auch immer wieder eine Kuh. Man fragt sich in Indien interessanterweise immer, wo kommen die Kühe eigentlich her? Also, weil du findest an jeder Stelle eine Kuh, mitten auf der Straße, gell? Am Wasser, mitten in der Pommesbude. Also du hast überall sitzen, schlafen, gehen, rennen selten, Kühe. Das ist einfach unglaublich. Naja, jedenfalls also dieses Strandszenario mit den Kühen, dann da vielleicht der ein oder andere Affe, der noch im Baum hängt. Und wir kommen da so runter. Ich zu dieser Holzhütte will für Katrin, die etwas erschöpft war in dem Moment auch, zwei Tickets kaufen. Und gleichzeitig kommt ein riesiges Gummiboot, so ein riesiges blaues Gummiboot läuft an uns vorbei. Und zwar, weil unten drunter zwei Inder, ohne zu wissen, wo sie hinlaufen, weil sie nicht sehen können, mit diesem Gummiboot die Treppe hochlaufen, weil sie vom Rafting kommen. Von oben kommen irgendwelche singenden, ich weiß nicht, was genau sie gesungen haben, irgendwelche spirituellen Leute. Unten am Strand bereiten Leute so ein Ritual vor, was hier jeden Abend stattfindet. Das Arti-Ritual, wo man sozusagen dem Ganges huldigt mit Feuer und Gesang und Räucherwerk. Und das alles passiert so gleichzeitig und auf einmal entsteht eine Schlägerei auch noch dazu. Also auf einmal hauen sich zwei Typen so richtig hart auf die Fresse, aber so, was man in Deutschland auch eher nicht sieht, also so ungebremst. So richtig übel, also so, dass der eine dann auf dem Boden lag, dann fing ein anderer an irgendwie zu treten und das war halt so krass, weil die guckten halt dahin und sahen, indem man halt, also es war einfach so, keine Ahnung, du bist erschöpft, gell, du willst eigentlich über den Fluss und siehst den Ausdruck von so, wie so eine Eruption purer Gewalt, die auch nicht so aussieht, als wäre das so zu Ende irgendwann, sondern als geht das einfach bis zum bitteren Ende. Krass. Und dann waren sofort noch andere Männer da, dann bildete sich ein Pulk. Und dann war das wie so ein Ringkampf, hat man das Gefühl gehabt. Die einen haben den einen unterstützt, die anderen den anderen. Und es war aber irgendwie, man hatte so das seltsame Gefühl, dass es zwar unglaublich brutal ist und gleichzeitig guckten auch viele Leute zu. Auch der Fährmann hat dann kurz aufgehört, mir die Tickets zu verkaufen, hat dann gleichzeitig noch mit dem Handy telefoniert, mit irgendwem und hat dann das Geschehen irgendwie noch kommentiert, während dann auch noch so ein heiliger alter Mann, so ein Sadhu an seinem Feuer saß, direkt daneben und völlig, also selbstverständlich mit der Sitzung umgegangen ist. Also ich verzettel mich so ein bisschen, aber es ist so, manchmal gibt es so Momente in Indien, wo halt verschiedenste Aggregatzustände, verschiedenste Temperaturen, Energien so gleichzeitig ineinander gehen und das vollkommen normal ist. Obwohl es eigentlich gar nicht geht. Also unten, ich glaube, unten war noch eine Hochzeit. Also man hat sozusagen das Gefühl, krass, unten heiraten sie gerade und werfen Blumen ins Ding und oben schlagen sie sich tot.
Alles gleichzeitig.
Ja, und der Affe klaut gerade der netten Touristin noch die Banane, die das süß findet und noch und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist vielleicht jetzt nicht die ideale Situation, zu sagen, ach, das wäre jetzt toll, da mit unserem Dreijährigen dabei zu sein. Also Gewalt gibt es ja überall. Nee, aber es ist intensiv, es ist unmittelbar und man hat in Indien immer wieder, muss man auch, ist man genötigt, wird man herausgefordert, wie weit lasse ich mich aufs Leben ein? Wie weit gehe ich, wie weit folge ich den Versuchungen, die mich von überall rufen? Den Farben, den Gerüchen, den Leuten, die dich mitnehmen wollen in ihre Tempel, ja, die dir irgendwas verkaufen wollen, die dich zum Essen einladen wollen, die dir irgendeine Geschichte über Shiva erzählen wollen oder was auch immer. Und wo sage ich Stopp? Wo bin ich ganz klar und sage, hey, nee, das, vielen Dank. Und also das merke ich immer wieder, gell? In Ihnen, das ist total krass, das auch für mich immer wieder zu lernen, wo ist meine Grenze?
Ja.
Und wo lasse ich mich bezaubern, ey? Und merke, krass, da kann ich voll was lernen, was ganz neue Eindrücke. Und das glaube ich halt für ein Kind, für Kinder, also auch der Kontakt mit anderen Kindern, dass das, sofern eben die Basis safe ist und die Eltern eine Einheit sind, dann glaube ich, kann das eine unglaublich tolle Reise sein.
Mich würde ja interessieren, wir haben ja schon viel so über Details gesprochen zum Thema Geburt, Geburtsvorbereitung. Und bei uns ist gerade das Thema Windeln.
Ja, Mann.
Und also wir haben uns jetzt entschieden, das auch auszuprobieren mit Stoffwindeln, die speziell dafür gemacht sind, um das Kind zu wickeln, die auch irgendwie imprägniert sind und da kommen dann so Einlagen rein und so weiter und so fort. Und als ich das, wir haben uns Videos dazu angeguckt und als ich das gesehen habe, musste ich tatsächlich häufiger an, auch dadurch, dass du gerade in Indien bist, aber musste ich an Indien denken, an die Gewänder, die sich ja auch, also allein der Turban, aber auch die Kleider, die Frauen tragen, oder die, es gibt ja auch Männer mit diesen rockartigen Hosen, die auch gebunden sind und dass ja eine ähnliche Technik ist. Und da frage ich mich, wie das in Indien eigentlich ist. Was ist da der Standard für die kleinen Kinder? Oder ist es so, dass die, gut, in der Stadt sehr wahrscheinlich schon, aber auf dem Land vielleicht eben gar keine Windel tragen, sondern ich glaube, heißt das abgehalten werden? Also wenn man das Kind weil man merkt ja, wenn es muss, dass man es halt einfach irgendwie über eine Schüssel hält oder über ein Waschbecken. Das ist übrigens auch eine Option für zu Hause. Hast du da... Jonas, kannst du da bitte in die Recherche gehen?
Ich war gestern in der Windelrecherche. Nein, aber das ist lustig, dass du sagst mit diesem... Ja, das hat Katrin hat da auch schon drüber geschmunzelt, also über dieses Thema... Dass manche Eltern sagen, nee, wir brauchen keine Windeln, wir fühlen das einfach, wenn unser Kind das mal, wenn unser Kind muss. Da hat sie schon geschmunzelt. Ich musste dann auch schmunzeln, weil ich dachte dann auch, krass, aber also was ist das? Also kriegt man das dann immer mit? Also spürt man dann, oh, da, nee, warte mal ganz kurz, der Kevin, da, nee, da ist was im Anmarsch, warte ganz kurz. Und dann, also das ist sozusagen, also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch so in seinem Alltag ist und man geht arbeiten und man hat sein Ding und so weiter und dann, dass man dann immer so eine Intuition, so Gefühle für hat, dass der Kleine und die Kleine jetzt muss.
Ich glaube, so kann das auch in unserer Alltagswelt nicht funktionieren. Aber ich glaube, in gewissen Situationen, also wenn man über einen langen Zeitraum zu Hause ist und also es geht, glaube ich, auch darum, das Kind kennenzulernen. Also die Gesichtsausdrücke, was kommt, das kündigt sich ja an. Und auch für das Kind, dass es sozusagen, weil es gibt da wohl auch Erkenntnisse drüber, dass Kinder, die so behandelt werden, was ihre Toilettensituation anbetrifft, auch früher stubenrein werden. Nee, wie heißt das bei Kindern? Trocken werden.
Stubenrein, nicht trocken, ne?
Ja, also das sozusagen selbstbestimmt machen können. Und weil es halt einfach, also ich stelle mir das halt auch einfach total unangenehm vor, mit einer feuchten Hose dann und wenn es halt nur 10 Minuten sind, irgendwie rumzuliegen oder rumzukriechen.
Ja, ja.
Ja, aber im Alltag, also wenn man irgendwie unterwegs ist oder wenn es eben nicht, wenn man nicht 24/7 mit dem Kind zusammen ist, dann glaube ich, oder nachts auch, ist das natürlich schwierig. Aber so, wenn man zu Hause ist, kann ich mir das gut vorstellen, dass du dann kennst du ja den Rhythmus. Also das ist ja dann, also am Anfang gleiche Zeit füttern und dann irgendwann ist die Verdauung dann halt soweit und dann gibt es ein bestimmtes Gesicht oder ein paar Pupser und dann weiß man, ah, jetzt ist es soweit und dann,
ja.
So stelle ich mir das vor, auch alles bloße Theorie, aber so eine Mischung aus den beiden Sachen und halt für, wenn man unterwegs ist, dann mal gucken, wie das mit diesen Stoffwindeln funktioniert. Ich habe häufiger gehört, Leute versuchen es und machen es dann doch nicht, sind dann doch eher bei, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Windeln. Die Erfahrungen werden wir dann halt machen, aber das dann vielleicht nur für draußen und zu Hause eben Stoffwindeln.
Ja, krass.
So werden wir es versuchen.
Ja, nee, spannender Punkt.
Damit haben wir uns jetzt letzte Woche viel beschäftigt mit dem Thema und haben halt schon jetzt so ein Komplettset bestellt, gebraucht natürlich über eBay Kleinanzeigen. Aber das heißt, glaube ich, nur noch Kleinanzeigen oder über Vinted. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Und weil man braucht schon einige davon. Von diesen Windeln, damit man so über die Tage kommt.
Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt wie ihr jetzt, aber das ist immer wieder, das ist die Frage eben, dass genau, es gibt diese Pampers oder diese Windeln, diese Fertigwindeln, die halt so unglaublich umweltverschmutzend sind, das ist glaube ich der Punkt. Das ist da ganz nett, weil es praktisch ist, das Kind macht sein Geschäft da oder macht das Geschäft, ja, dort hinein, dann macht man Ratsch, Ratsch und ab in die Tonne und dann hat man so eine Umweltkatastrophe kreiert. Aber es ist super simpel, einfach. Oder man geht eben auf sowas wie Stoffwindeln, also recycelbare, ja, Windeln, die man wiederverwertet. Richtig, die muss man aber dann natürlich auch sauber machen, die muss man auskochen.
Also alles, was wir darüber jetzt gesehen haben, hörte sich wirklich nicht viel aufwendiger an als mit herkömmlichen Windeln, außer dass du eben diesen Waschvorgang hast. Aber da kann man sich auch so einen Rhythmus überlegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, weil du ja, wie gesagt, gerade in Indien bist, wo das Umwickeln mit Tüchern eine große Tradition,
ja,
hat. Deswegen hätte mich also vielleicht,
auf jeden Fall,
wenn du mal eine Inderin siehst mit einem kleinen Baby, vielleicht, oder besser Katrin, dann kann sie ja mal ansprechen und fragen, wie das so funktioniert, was da so der Standard ist sozusagen, weil da haben die ja eine ganz andere Erfahrungswelt, gehe ich jetzt davon aus.
Interessant, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde fast glatt vermuten, das ist bei den Indern nicht anders als bei uns. Also, gell, weil, also auch, also ich weiß nicht, ob das, ist jetzt schwierig, das zu sagen, weil das Umweltbewusstsein, wer verfügt über ein ausgeprägteres Umweltbewusstsein, eher die Europäer oder eher die Inder? Schwierig, gell? Also, weil letztens habe ich noch jemanden getroffen, der meinte, naja, in Indien, da kommen, also oft kommen so Europäer nach Indien, sagen, boah, ist hier alles dreckig, gell? Alle werfen hier ihren Müll weg. Und dann hat er gesagt, naja, aber irgendwie, was wir so ein bisschen vergessen ist, dass die Europäer, also die Industrienationen halt zu einem großen Anteil dafür verantwortlich sind, dass unser Planet so am Arsch ist. Also was wir alles an Dreck rausballern, dafür haben wir so cleane Straßen und schicke Mülleimer. Und also fand ich einen interessanten Aspekt. Ich will das jetzt gar nicht gut reden damit, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier genauso läuft und dass sie genauso Wegwerfwindeln ohne Ende haben. Also zumindest die Menschen, die sich das leisten können. Es gibt ja hier auch eine Menge Menschen, die sich jetzt gar nicht so viel leisten können. Ich setze das mal auf die Liste. Ja, und vielleicht gibt es ja einen Kontakt, also einen entspannteren Kontakt. Also wir haben schon auch immer wieder so schöne Momente und Begegnungen, wenn Leute so merken, dass die Katrin schwanger ist. Das kann man so ein bisschen manchmal, je nach Perspektive kann man das sehen, manchmal auch nicht. Ja. Dann gibt es, also es war jetzt schon mehrmals eine ganz schöne Aufmerksamkeit auch von indischen Frauen, die dann so Katrin auch irgendwie so entgegengekommen sind mit, weiß ich nicht, ihr zu helfen, aufs Boot zu kommen oder ihr vom Boot runterzuhelfen, weil ich gerade nicht konnte.
Wo warst du denn, Jonas?
Ich habe Kinder studiert, die mit ihren europäischen Eltern irgendwie gerade so, ja, unterwegs waren.
Wie lange seid ihr eigentlich noch da?
Wir sind noch da bis zum 5. Mai. Also jetzt noch so zweieinhalb Wochen.
Da ist noch viel Zeit zur Recherche auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ey, man kann in Indien könnte man so viel recherchieren und untersuchen und ja, ein Land mit unendlich vielen Schatztruhen, sage ich mal. Mhm. Also zu allen möglichen Dingen könnte man sich hier noch viel mehr beschäftigen. Aber jetzt kurz mal, ich habe gerade gemerkt, ich bin zwar in Indien, aber jetzt fand ich jetzt interessant, dieser Windelexkurs kurz. Was hast du jetzt? Hast du es am Anfang klar gesagt? Du hast kurz gesagt, dass es euch gut geht, aber oder? Also wie geht's Maren? Wie geht's dir?
Also auf der
auch in Deutschland muss man diese Frage stellen.
Richtig, richtig. grundsätzlich ist alles gut. Wir sind jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich es schon mal fast vergessen. 17. Woche, genau, wir sind 17. Woche. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr seid 18. Woche.
Danke für die Info, aber ja, ich werde sie weiterreichen. Katrin, 18.
Und also anfänglich war ja ein bisschen mal bei Maren ein bisschen Schlafstörungen oder halt eben dieses Flausein, und das ist jetzt eigentlich alles weg. Das Einzige ist eben, dass es manchmal im Bauch ein bisschen zieht oder drückt.
Ja.
Und auch so, dass es sie manchmal erschreckt.
Katrin auch.
Ja, das ist eigentlich aber tatsächlich aktuell das Einzige. Und der Bauch wird so ganz langsam. Also von der Seite sieht man es und die Brüste werden größer und so. Also ich sehe da auf jeden Fall schon meine schwangere Freundin. Wir sind einfach guter Dinge, dass es sich jetzt schön weiterentwickelt. Ja. Auf der Hebammen-Geburtshausfront, also irgendwie sind wir da nicht wirklich talentiert. Also ich habe ja das letzte Mal oder das vorletzte Mal erzählt, dass wir uns ein Geburtshaus angeschaut haben und da dann noch nicht sofort eine Entscheidung getroffen haben, aber eigentlich das, vor allem das Ambiente ganz schön fanden. Und schlussendlich haben wir uns dann entschieden, komm, wir machen das jetzt, wir sagen denen zu. Und es hieß, Maren soll einfach eine SMS schreiben an die Hebamme, die uns da sozusagen das Haus gezeigt hat und die auch unsere Haupthebamme wäre. Und das hat sie gemacht, hat dann eine SMS geschrieben, ein paar Tage nachdem, also nach sozusagen der in Anführungsstrichen Deadline, die sie uns gegeben hat. Und dann haben wir eine ganze Weile nichts gehört. Und dann hat Maren gestern nochmal geschrieben und auch nochmal an die zentrale Adresse geschrieben. Und da kam dann bis heute Morgen jedenfalls nichts. Heute weiß ich nicht, ob dann über den Tag noch was passiert ist, aber auf jeden Fall wissen wir jetzt gerade nicht, ob wir einen Platz in diesem Geburtshaus haben oder nicht, ob das jetzt klappt oder nicht. Ja, da hängen wir gerade so ein bisschen in der Luft, weil wir halt keine Rückmeldung bekommen haben. Das beschäftigt uns, glaube ich, weniger, als man jetzt denken mag, weil wir da dann, okay, dann gehen wir halt ins Krankenhaus. Aber auf der anderen Seite wäre es schon schade, weil dann, wir haben uns schon haben uns viele Gedanken gemacht und durchgerungen zu dieser Entscheidung und haben da einfach das beste Gefühl. Und das wäre jetzt sehr schade, wenn das irgendwie jetzt doch nicht funktionieren kann, aus terminlichen Gründen, gar nicht wegen uns. Und das, ja. Oder weil die Nachricht untergegangen ist oder die Hebamme im Urlaub ist oder was auch immer da für Gründe hinterstecken, keine Ahnung. Da bin ich noch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das werde ich dann das nächste Mal berichten, ob sich da was tut und ob wir da endlich eine gewisse Planungssicherheit haben, so weit man da sicher planen kann. Ja, genau, okay. Das ist so unsere Situation, aber prinzipiell geht es uns gut.
Schön. Ja, dann drücke ich dafür auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön.
Dass sich das jetzt auch gut zu euren Gunsten jetzt einfach auch klärt oder einfach entscheidet jetzt mal. Ist ja schön, einfach das zu wissen irgendwie. Also, weil dann kannst das so einfach auch mal, kann man da wenigstens in diesem Aspekt, gell, dieser vielen Aspekte so auch eine Ruhe finden und kann dann weiter zu all den anderen Aspekten, die ja da auch noch immer warten und kommen und so.
Ja, so ein Schwebezustand auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es einfach, wir lassen es wachsen, sozusagen, das Baby.
Das ist schön gesagt.
Ja.
Das ist krass, Aaron. Also ich finde das auch gerade echt, das ist fast das Schönste hier gerade in Indien, gell? Also weil wir halt natürlich auch, Katrin und ich, auch viel überlegen und sprechen, hey, wie wollen wir, also weil 4 Wochen Indien, du kannst natürlich alles machen, du kannst nichts machen, also wie gestaltet man seine freie Zeit und wir werden ja dann bald Eltern und überhaupt mit dem Geld und so, jetzt können wir es gerade machen. Und deswegen sind wir sind jetzt in Rishikesh, wie gesagt, wir sind also nach Delhi geflogen, dann von Delhi eben mit dem Bus, nee, mit dem Bus sind wir gar nicht gefahren, das, genau, wir sind mit so einem 7-Personen-Taxi gefahren, irgendwie übers Land so und dann nach Rishikesh und jetzt sind wir halt seit 9 Tagen hier ungefähr. Und da ist die Frage, wie geht's weiter, was wollen wir noch machen, gell? Weil es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, man kann natürlich auch, keine Ahnung, jetzt nach, wir hätten nach Dharamsala fahren können, da wohnt der Dalai Lama, der kommt jetzt auch und hält einen Vortrag, wollen wir uns das angucken. Oder wollen wir nach Mumbai, da ist eine Freundin von Katrin, also so, gell? Und das zieht ja dann auch so an einem, gell? Und dann natürlich, also das Außen, gell? Weil man will natürlich noch viel aufnehmen und ja, und noch ganz viel erleben und so. Und ja, und jetzt haben wir uns, wir hatten verschiedene Optionen auch, ob wir noch verschiedene andere Städte besuchen und so und gucken. Und jetzt sind wir gerade eigentlich an dem Punkt, dass wir einfach hier bleiben. In diesem Zimmer, in dem wir jetzt seit fast Anfang an wohnen, in diesem etwas runtergekommenen Zimmer auch, aber es hat auch einen Charme. Und was du nämlich, weil ich, da komme ich jetzt gerade drauf, weil du so schön gesagt hast, wir lassen es wachsen. Und weil, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ja genau, jetzt sind wir eigentlich, sind wir unspektakulär einfach in Rishikesh gelandet. Total touristisch auf eine Art. Jetzt ob Inder oder Amerikanerin oder auch Türke, völlig egal. Aber es ist total touristisch hier. Aber es ist total schön auch hier. Es ist vieles auf einmal, aber das Schönste finde ich gerade echt eigentlich, dass Katrin und ich so viel Zeit haben, auch so einfach da zu sein, rumzuliegen in diesen ganzen chilligen Cafés. Da kann man ja, das ist ja eh das, also was ich, in Indien liegt und sitzt man viel mehr, als dass man steht oder auf Stühlen sitzt.
Ja.
Das merke ich so krass. Also die ganzen Cafés, die haben gar keine Stühle. Die haben einfach so Liegekissen und Chillkissen und ich sitze hier, ich laufe barfuß, viel mehr als in Deutschland, obwohl ich immer schon gerne barfuß gelaufen bin. Und Katrin natürlich auch mit ihrem Bauch, gell? Das ist natürlich, oh, das ist so angenehm. Du kommst in ein Café, kommst in ein Restaurant und legst dich erstmal auf den Fußboden. Anstatt dich dann in so einen Stuhl zu setzen, gell, mit deinem Bauch und dann irgendwie zu überlegen, wie kann ich mich denn jetzt hier entspannen? Und das ist ein total schöner Aspekt gerade. Und dann kommen die weiten Klamotten noch dazu, es wird noch chilliger. Und ich merke, dass ich das, also gell, für mich ist gerade das Schönste eigentlich, wenn wir so rumlümmeln irgendwo, ob am Ganges, am Ufer, in einem Café oder auf einem Rooftop, wie man ja so schön sagt, und dann einfach die Hand auf den Bauch legen. Ich finde das, ey, Alter, ohne Mist auch, und das wird für mich dadurch gerade echt so, ich baue voll die Beziehung auf. Also das ist so, so schön und dieses mit dem Bauch, also ich finde das ist auch so eine ganz andere Art. Ja, also doch nochmal ein neuer Aspekt auch von Zärtlichkeit zwischen ihr und mir. Also so, das ist einfach nur dieses zusammen irgendwo sein und diese Berührung des Bauchs.
Ja.
Merke ich, dass ich das total schön finde. Und Katrin findet es auch schön, sonst würde sie das jetzt wahrscheinlich auch unterbinden. Und genau, und dann dieses, ja, es wachsen lassen. Also es ist da und es wird größer. Und heute haben wir in so einem, auch wieder in so einem chilligen Rumliegesituationsding da rumgelegen und genau, und ich habe ihr so in den Bauch, konnte ich so berühren und dann haben wir da, ich weiß nicht, so, und dann vergehen manchmal Stunden. Einfach nur so und dann quatscht man so ein bisschen, gell? Manchmal quatschen wir auch über uns, über die Vergangenheit, die Beziehung, über die Wünsche, über das Kind natürlich auch. Boah, und heute haben wir ganz stark über Namen gesprochen.
Ach, schau an.
Ja. Und zwar über indische Namen. Wir haben ganz viele tolle indische Namen mal. Jetzt hängst du gerade.
Ja, du auch. Also ich höre dich noch, aber ich sehe dich eingefroren.
Aber ich bin noch drin. Guck mal, jetzt bin ich auf dem WLAN und das WLAN ist aber manchmal schlechter als das Handynetz. Also ich habe sozusagen eigentlich die ganze Zeit über mein Datenvolumen auf dem Handy jetzt. Und jetzt bin ich im WLAN, aber es sieht doch gar nicht schlecht aus.
Ja, also vom Ton her ist super. Du bist so ein bisschen...
Cool, super, du bist auch wieder voll flüssig.
Ah, okay. Ja, dann machen wir das so. Ich wollte eigentlich zwei Sachen zu dem sagen, was du gerade beschrieben hast, die Situation, die Hand auf den Bauch legen. Das eine ist ja, dass das Kind halt seit ein paar Wochen auch hören kann. Und,
ja!
Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich also meistens abends rede ich, versuche ich ein bisschen mit dem Kind zu reden, komme mir dabei zwar noch ein bisschen komisch vor und weiß nicht, was für schlaue oder nicht schlaue Sachen ich sagen soll.
Und das Relativitätstheorie, Thema, Relativitätstheorie.
Ja, genau so. Und der zweite Punkt ist tatsächlich das Thema Namen, weil das bei uns auch zwischenzeitlich nochmal hochgekocht ist, das Thema, nachdem wir eigentlich Ewigkeiten gar nicht mehr darüber gesprochen hatten. Aber das heißt, ihr seid da jetzt auch am, ich sag mal, Listen machen oder habt ihr schon eure Favoriten-Namen für die verschiedenen Geschlechter? Aaron.
Ja, ich habe heute tatsächlich zum ersten Mal eine Liste gemacht. Und zwar einfach, weil Katrin angefangen hat, indische Namen mal einfach zu gucken. Einfach, weil wir jetzt, für uns ist Indien eben, jetzt ist jetzt nicht irgendein Land, sondern es ist eben unser Land auf eine Art. Und also neben den 1,3 Milliarden Indern, die hier auch noch leben, denen gehört das Land natürlich auch. Keine Frage, Leute. Aber
die sind nur Gäste.
Wir haben da jetzt so ein paar Namen auf jeden Fall, die habe ich mir mal notiert, die wir schön finden. Ist immer noch die Frage ja auch noch, wird es männlich, wird es weiblich? Das ist ja noch nicht ganz, also es wird ja dann... Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir nicht jetzt hier kann man in Rishikesh nämlich auch tatsächlich ins Krankenhaus gehen und einen Ultraschall machen.
Ja.
Also wir könnten sozusagen möglicherweise das hier, weil sie Katrin meinte, jetzt müsste es eigentlich klar sein.
Ja, aber man soll ja nicht zu viele Ultraschalls machen, das ist nicht gut. Also es ist, also weil der Ultraschall, okay, der stresst das Kind enorm, es saulaut ist.
Okay,
krass. Deswegen macht man eigentlich nur diese drei vorgesehenen Ultraschalls. Das Thema hatten wir im Geburtshaus gerade. Weil es natürlich eigentlich, denkt man, schön ist, so häufig möglich zu gucken, aber das ist was man versucht zu vermeiden.
Boah, Aaron, das finde ich jetzt voll schön, dass du das sagst, ey. Weil ich hatte schon kurz, weil Katrin meinte so, hey, wir könnten hier sogar einen Ultraschall. Und ich dachte heute, ja krass, wollen wir einen indischen Arzt, eine indische Ärztin, wollen wir mit denen das zusammen rausfinden? Weißt du, war irgendwie dann so, soll Indien die Lupe drauflegen und sagen, Leute, es ist ein Junge, nee, es ist ein Mädchen. Aber nee, das machen wir nicht. Das finde ich super, dass du es... Wusste ich nicht.
Ja, es wäre natürlich, weil... Das ist ja die einzige Möglichkeit, gerade so wirklich ein richtiges, vor allem visuelles Gefühl aufzubauen mit dem Kind im Bauch. Deswegen ist das natürlich total schade. Aber es ist so, als wenn wir uns in eine MRT-Röhre reinlegen.
Boah, nee, das macht doch so ganz komische Geräusche, das
Ding. Genau.
Nee, deswegen haben wir halt dann...
Also aber
tatsächlich ist es...
Sorry, ihr seid euch schon ganz sicher, dass ihr es auch wissen wollt, sobald es möglich ist, das Geschlecht?
Die Art und Weise, wie du das jetzt fragst, verunsichert mich jetzt
schon. Nein, das wollte ich nicht.
Bisher... Nee, ist nicht schlimm. Also ich habe manchmal auch gedacht, hey, warum muss man es eigentlich wissen? Meine Eltern wussten es auch nicht bis zur Geburt. 80er Jahre, come on. Gell? Also was... Heute weiß man ja schon, das Kind ist noch nicht mal da und man weiß schon, wo es mit 50 studiert hat und wen es heiraten wird. Also so, ist ja irgendwie, wir sind ja in so einer anderen Zeit technologisch, dass man ja schon also Prognosen hat. Also wir sind uns das schon klar. Also wir wollen keine, das ist ja auch noch ein krasses Thema, gell? Pränataldiagnostik. Ja. Machen wir nicht, haben wir uns ziemlich klar entschieden. Also wir wollen jetzt nicht diese Tests machen im Sinne von, gibt welche Art von, also diese Extra-Tests, ja, gell? Welche Art von Behinderung könnte das Kind haben und so.
Nee, wir auch nicht.
Aber mit dem Geschlecht... Ah ja, krass, guck mal, da sind wir dann auf einem, sind wir ähnlich dann, also. Aber das Geschlecht haben wir uns schon überlegt, das irgendwie auch, weil, ich weiß auch nicht genau, warum eigentlich. Schon. Und ihr?
Also wir sind uns da nicht hundertprozentig einig, also wir beide, und wir überlegen, ob wir die Frauenärztin fragen, ob sie uns das einfach auf einen Zettel schreibt und wir das mitnehmen und das dann nochmal irgendwie in Ruhe für uns entscheiden, für den richtigen Augenblick irgendwie. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, dass ich es gerne wüsste, irgendwie, um das Bild noch klarer zu haben, worauf ich mich vorbereiten soll. Auch wenn es in der Sache egal ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber dass das Geheimnis nicht ganz so groß ist, weil es wird ja groß genug sein. So, was für eine Person wird das eigentlich sein, die da geboren wird? Dann doch irgendwie das bisschen Geheimnis vielleicht vorher entlüften. Oder lüften. Entlüften ist auch gut. Das Geheimnis lüften. Oder halt nicht. Also wie gesagt, wir haben uns noch nicht hundertprozentig entschieden. Also ich will es nicht wissen, wenn es meine Freundin nicht weiß. Also das würde ich, glaube ich, nicht durchhalten. Nee. Also wenn, dann wir beide. Und wenn sie sagt, sie möchte es nicht wissen, dann ist das auch in Ordnung. Aber...
Also ich glaube, jetzt wo du das nochmal so sagst, wir haben uns da innerlich schon für entschieden, dass wir das jetzt, wenn wir zurückkommen, haben wir am 6. Mai auch dann direkt den wichtigen Frauenarzttermin, wo dann dieser zweite Ultraschall gemacht wird und wo dann auch klar wird, also okay, so Geschlecht wird dann klar sein und wir wollen das wissen. Also wir haben uns da, glaube ich, jetzt schon innerlich so lange auch eigentlich drauf eingestellt, auch so, gell, auch in Bezug auf dann Omas und Opas, also so bestimmte Fragen von manchen Leuten, wo ich, also nicht, dass es ein Druck wäre von außen, aber wo ich denke, das passt schon. Also das zu wissen, auch ich merke tatsächlich, ich habe jetzt eigentlich von Anfang an habe ich gedacht, boah, ich würde mich voll über ein Mädchen freuen. Also mein Gefühl war direkt, ich wünsche mir ein Mädchen. Also wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, wünsche ich mir ein Mädchen. Und Katrin hat letztens, sind wir durch die Straßen hier, die staubigen Gassen von Rishikesh gelaufen und auf einmal sagt sie, es wird ein Junge. Und ich so, was? Kannst du das einfach so jetzt, kannst du das einfach so jetzt raushauen? So, ach, so ein Gefühl. Wie so ein Gefühl. Dann werde ich ja Vater von einem Sohn. Also ich hatte sofort voll die Krise kurz, weil ich dachte, also nicht Krise, aber ich hatte so ein Gefühl von, krass, also dann wird es nicht ein Mädchen, weil wenn die Mutter des Kindes das jetzt spürt, dann wird es ja so sein wahrscheinlich. Und dann, dachte ich halt kurz, krass, also ich habe schon gemerkt, dass es bei mir ein Unterschied, also das, ich habe plötzlich gedacht, krass, ich werde nochmal eine andere Identifikationsfigur dann von einem Jungen, der dann auf seinen Vater hochblickt, verstehst du? Nicht, dass das mit einem Mädchen unbedingt einfacher ist, aber so irgendwas in mir würde sich auf eine Art und Weise ein Mädchen wünschen, damit ich nicht in diese Vater-Vater-Vater-Vater-Figur rutsche.
Ja, ja, weißt, total. Meine, total.
Dass ich halt irgendwie, dann bin ich halt der Papa, aber dann bin ich nicht der Vater.
Ja.
Das, und ja. Mein Katrin hat es dann auch 2 Stunden später, hat sie dann gesagt, ja, ich weiß es nicht, war so ein Gefühl irgendwie und ich hatte Schweißausbrüche.
Aber das Schöne ist ja, bei in der Schwangerschaft, da kommen ja immer wieder solche Art von Gefühlen hoch, die sich halt auch mal widersprechen können. Das heißt, es kann auch dann plötzlich das Gefühl sein, dass, also bei uns war es so, dass es auch schon 2-mal so ein Gefühl da war und bei, also das erste Mal war auch Gefühl Junge, das 2. Mal war Gefühl Mädchen. Also es ist noch total offen, würde ich auch sagen bei euch.
Ja, nee, gut, dass du das auch sagst. Also ich will damit auch gar nicht gehen. Also falls das hier wirklich, du weißt ja, wir sind ja dann im Bereich, also das wird ja dieser Podcast, der ist ja auch der Veröffentlichung dann auch irgendwie zuteil, soll er ja werden, dass irgendwann in vielen, vielen Jahren später, ich weiß, ich sage das ja öfter gerne, dass dann tatsächlich hier mein Sohn sitzt, ja, und sich das anhört und denkt, ach so, du wolltest ein Mädchen. Und dann so voll die Traumata am Laufen sind. Will ich gar nicht sagen, ich habe auch sozusagen durch diesen Moment, wo Katrin meinte, ja, wird ein Junge, da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig auch zugelassen, mir vorzustellen, Jonas, du wirst vielleicht auch, genau wie das mit dem Mädchen möglich ist, wirst du Vater von einem Jungen. Und du bist auch ein Junge gewesen. Und es ist nicht so, dass Jungs nicht total super toll sind, gell? Soll toll sein können. Also ich habe dann, ich glaube, ich wurde dann nach diesem kurzen wurde ich weicher. Also und habe dann gemerkt, okay, auch darauf kann ich mich einlassen, Aaron. Und ich kann mich auch darüber total freuen. Also, weißt du, am Ende, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge wird, ey, dass da ein Kind rauskommt, dass da ein Kind geboren wird.
Ja.
Das ist fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Reden, gell, ich merke das auch. Am Anfang habe ich das auch noch so ein bisschen künstlich gemacht. Da bin ich dann so zum Bauch und habe dann so, hallo, hier spricht dein Vater. Aber mittlerweile mache ich das auch, glaube ich, auch wenn wir jetzt so ein bisschen in diesem indischen, es ist warm, gell, ich habe gerade gehört, in Deutschland ist es 8 Grad oder irgendwas und es hat geregnet und geschneegnet. Also hier ist es halt, du wirst ja auch, wenn es so warm ist, Aaron, gell, du hast nur noch kurze Hose an, so ein T-Shirt, Katrin genießt es auch voll, gell, so nicht dieses Enge nach innen, so kalt, und sondern du wirst weich, du wirst warm, du legst dich hin, du ich weiß nicht, ich glaube, der Groove verändert sich auch so und auch der Groove in der Kontaktaufnahme zum Nachwuchs, sozusagen, also und deswegen merke ich so, ich werde so spielerischer im auch mit Katrin in so einem humorvollen, weißt du, so über den Bauch und so, hey, hast du gehört, was deine Mutter gesagt hat? Also so ein bisschen so, haben wir so manchmal so einen lustigen Trialog. Also ich weiß nicht genau, ob sie oder er das da drin auch so lustig findet, ja, aber wir haben einfach Freude mit diesem, immer mehr diesen Bauch auch als, nee, oder was ist denn Bauch, also das Kind, immer mehr sozusagen auch anzusprechen, manchmal so. Das passiert irgendwie immer mehr, ja. Ach, ich fände das jetzt irgendwie total schön, wenn ihr jetzt hier wärt, irgendwie, wenn ihr morgen hier so vorbeikommen würdet, im Nebenhostel irgendwie so euch da einchecken würdet und du nochmal so jetzt ein paar Jahre später so auf Indien gucken würdest und wir beide und ach, ja, wäre schön auch, wird eh mal Zeit, dass wir uns mal in echt sehen, alle 4.
Ja, absolut. Das ist ja noch nicht passiert. Ja. Seit der Schwangerschaft. Ja, dafür kommt ihr erstmal wieder wieder heim, weil ich glaube, wir werden es jetzt nicht so schnell schaffen, uns auf den Weg zu machen nach Indien. Ich würde sagen, dann machen wir das Ganze jetzt rund. Weil ich glaube, mit dem Delay, das wird dann nicht einfacher, wenn wir jetzt ein neues Thema anschneiden. Genau. Und also das nächste Mal nochmal vielleicht Thema Windeln und das Thema Hebamme Geburtshaus, wo ich dann ein Update gebe.
Ey, total gerne, Aaron. Und vielleicht, um ein bisschen was anzuteasern, also wir sind ja jetzt, wie gesagt, noch immer in Rishikesh. Vielleicht bleiben wir auch bis zum bitteren Ende hier und ernähren uns nur noch von Banana-Pancakes und chillen auf irgendwelchen Liegematten. Also ich hätte übrigens auch immer dicker, muss ich an der Stelle kurz noch einwerfen. Denn tatsächlich, wir haben Fotos von...
Oh, Banana-Pancakes.
Ja, oh nee, verdammte Scheiße. Jeder Laden bietet hier sowas an wie Banana-Pancakes mit zum Teil auch mit Eiscreme oder mit Nüssen und Schoko und irgendwelchen Keksen. Und also man muss echt gucken, dass man daran vorbeikommt. Gell? Und wir sind ja, wie wir allen da draußen Zuhörenden und Zuhörerinnen und so weiter schon mitgeteilt haben, sind wir ja so 42 und nicht mehr die Jüngsten. Also so, wir sind schon auch noch sehr jung, aber wir sind nicht mehr die Allerjüngsten und unsere Körper funktionieren ein bisschen anders als die von den 23-JährigenInnen und so, 25-Jährigen und so. Und Kat und ich haben gestern Fotos von unseren Bäuchen gemacht und es war erschreckend. Also nicht der Bauch von Katrin, der wunderschön, keine Frage. Mein Bauch, hatte ich das Gefühl, ist doppelt so groß.
Ja.
Ich meine, klar, ey, ich bewege mich hier nicht. Ich liege hier rum, chill, kuschel den Bauch von meiner Freundin an und merke nicht, währenddessen, was ich alles in mich reinstoffe, wie mein Bauch immer größer wird.
Jonas, wir beide müssen auch ein Bild von unseren Bäuchen machen. Das packen wir dann vielleicht aufs Podcast-Cover.
Ja, genau, machen wir so. Zum Thema Sport, gell, können wir dann aber beim nächsten Mal drauf kommen, gell, nicht mehr auf Thema Sport jetzt. Und aber zum Thema Teasern, gell, von wegen nochmal Indien, also weil wir überlegen, nur weil du Mumbai erwähnt hast, gell, es könnte also auch sein, dass wir sozusagen mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar nochmal nach Mumbai kommen. Da kommt jetzt auch gerade Katrin zur Tür rein, deswegen quietscht es da gerade so.
Namaste.
Also auch da nochmal Ortswechsel, Mumbai, vielleicht auch nochmal für dich eine Erinnerung an die Großstadt, hier können wir auch nochmal vielleicht drüber sprechen. Und weil du gerade Geburtshaus und Hebamme angesprochen hast, ich hätte da auch noch was zu erzählen, was jetzt zu viel für diese Folge ist, aber es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich hier ein sehr, sehr intensives Erlebnis hatte mit mir alleine. Und zwar bin ich vor 2-3 Tagen hier auf den Berg gestiegen, also durch den Dschungel gelaufen und habe da ein mexikanisches Ritual mitgemacht. Und zwar eine Schwitzhütte, eine mexikanische Schwitzhütte. Das hatte am Ende auch etwas mit Geburt zu tun auf eine Art und war für mich ein unglaublich schönes Erlebnis. Und auch mit diesem Erlebnis hängt zusammen auf eine Art das, was Katrin und ich ja schon überlegt hatten, aber also Thema Wassergeburt,
ja.
So haben wir ja mal schon angesprochen. Nach diesem Erlebnis, was ich da hatte, ich war nicht ganz allein, ich war mit 9 anderen Menschen aus verschiedenen Ländern da, aber war für mich der Gedanke, ich würde sehr mir eine Wassergeburt für uns also wünschen, wenn Katrin das für sich wünscht. Verzieht sie gerade ein bisschen das Gesicht. Aber auf jeden Fall, genau, das wäre noch so ein Aspekt, den könnten wir vielleicht, wenn es in der nächsten Folge passt, könnte ich davon nochmal kurz erzählen, weil das hat mich, also auf vielerlei Hinsicht hat mich das sehr, sehr berührt und inspiriert tatsächlich zum Thema Geburt, geboren werden und genau, es war tatsächlich für mich eine Art von spirituellem Erlebnis. Ja, ganz ohne Drogen, muss man ja immer an solchen Stellen dazu sagen. Und was mich auch eigentlich letztendlich total bestärkt hat, Aaron, was ist bestärkt? Das hat mich eigentlich glücklich gemacht, dass ich Vater werden darf. Nochmal mehr. Genug geteasert.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns digital dann jedenfalls nächste Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Jonas, ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit und grüß Katrin ganz lieb.
Ey, Aaron, ganz liebe Grüße an Maren, an euren Nachwuchs. Ja, Mensch, jetzt ist fast hart jetzt hier. Jetzt müssen wir aber einmal noch den Podcast komplett Volltitel nennen auch, oder? Also so wegen mit Untertitel.
Ach so, ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das war Papas im Anflug. Wieso kann ich dieses nicht auch...
Du scheiterst. Ich könnte dir Sprechunterricht geben, einfach nur für Papas im Anflug. Jetzt habe ich es auch scheiße gemacht.
Das war eine neue Folge von, oh Gott, da hört man sich direkt an wie so ein Radiomoderator. Ja, schön war es gewesen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Das war Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Vaterschaft.
Freundschaft,
Schwangerschaft und Vaterschaft.
Schwangerschaft.
So, Jonas, da es so schön war, dann machst du jetzt die Abmod. Das schneide ich alles raus.
Also nochmal das Gleiche, oder was?
Ja, mach du, sag du mal Tschüss.
Ja, also dann also einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Leute, die da draußen zugehört haben. Hier quasi in der Doppelkombination aus Deutschland und Indien. Das war Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Nee, falsch, andersrum, gell?
Nee, so richtig.
Also Katrin kriegt sich gar nicht mehr ein verlachen jetzt. Noch einmal?
Einmal noch.
Okay. Also vielen Dank fürs Zuhören an alle, die da draußen zugehört haben, hier in dieser interessanten Doppelfolge aus Deutschland und Indien zur gleichen Zeit. Das war Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft.